Ja, ich begrüße auch meinerseits alle ganz herzlich, wünsche euch frohe Ostern. Bei mir hat schon total gut begonnen. Ich kam da um 4:30 hierher und dann sah ich schon unten an der Treppe, oben bei der Tür, da ist etwas. Und als ich näher kam, man konnte gar nicht rein in die Tür, waren drei so ganz tolle Osterteller. Und in meiner Großzügigkeit nehme ich jetzt an, einer ist für mich und die anderen sind für Georg und Stefan. Aber ganz herzlichen Dank, habe mich riesig gefreut. Danke, wer das auch immer war. Die Überraschung ist gelungen. Ja, wir werden über die Auferstehung heute nachdenken. Und die Frage ist natürlich, ja, stimmt das überhaupt? Ist Jesus überhaupt leiblich auferstanden? Und es ist mir gelungen, drei ganz hochkarätige Männer heute zu gewinnen. Ihr könnt mal nach vorne kommen. Wir werden nämlich jetzt sie gleich befragen. Kommt doch mal nach vorne und da hoch. Ja, kommt da rein. Ja, die Männer haben eben immer etwas länger mit der Frisur. Also darf ich vorstellen, das ist Rabbi Markus. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, die Juden haben einfach den Leichnam Jesu genommen, gestohlen und dann behauptet, boah, der ist auferstanden. Und Markus ist jetzt stellvertretend für die Juden. Wir können mal darüber nachdenken, kann das überhaupt sein? Wenn wir uns da Gedanken machen, merken wir, nein, die Juden, die wollten ja genau Jesus tot haben. Deshalb haben sie ihn gekreuzigt. Das Letzte, was sie jetzt hätten gebrauchen können, wäre, wenn er jetzt auferstehen würde oder auch nur ein Gerücht. Also das war das, was sie am wenigsten wollten und deshalb konnten das nicht die Juden gewesen sein. Die gingen sogar zu den Römern und haben gesagt, hey, könnt ihr nicht das Grab bewachen, dass da ja nicht irgendein Gerücht über die Auferstehung entsteht. Also vielen Dank, dass du gekommen bist als Vertreter der Juden, aber wir können dich ganz ohne Verdacht entlassen. Also ihr könnt es nicht gewesen sein, ihr Juden, du kannst wieder an den Platz gehen. Ja, und das ist ein römischer Hauptmann, der römische Hauptmann Leopoldius. Und man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht haben die Römer den Leichnam Jesu gestohlen und dann gesagt, ja, der ist auferstanden. Aber auch da müssen wir überlegen, die Römer wollten natürlich vor allem, dass ihre Provinzen ruhig gehalten werden. Und jetzt in Jerusalem hatten sie schon eh viel Tumult und die waren froh, ist endlich dieser Jesus tot und ist das jetzt dieser Spuk vorbei? Also dass jetzt die Römer hingehen und da irgendetwas machen, das ist absolut unwahrscheinlich. Und aus diesem Grund waren sie ja auch dafür, dass man das Grab bewacht. Und viele haben so die Bilder vor sich, das ist das Grab und dann zwei Soldaten. Historisch gesehen ist das absolut unmöglich. Das waren mindestens 4 bis 16 absolut top ausgebildete Spezialsoldaten, die für so Objekte, um solche Objekte zu bewachen, ausgebildet waren. Also da ist es nicht wahrscheinlich, dass dann Römer irgendetwas gemacht hätte. Und deshalb auch dir vielen Dank fürs Kommen. Wir können dich auch verdachtslos entlassen und können annehmen, nee, die Römer können es nicht gewesen sein. Aber hier, das ist Jonathan, ein Nachfolger Jesu, einer, der zu den 12 gehört hat. Und da ist natürlich das schon anders. Also das wäre ja jetzt im Interesse gewesen, dass ihr Messias aufersteht. Oder wenn wir uns das vorstellen, die waren jetzt 3 Jahre mit ihm unterwegs, ist er tot. Ja, niemand hätte so großes Interesse gehabt wie die Nachfolger. Und jetzt, ja, deshalb...
Was hast du nochmal am Schluss gesagt? Ich höre nicht mehr so gut.
Könnte es nicht sein, dass ihr den gestohlen habt, den Leichnam, und dann einfach gesagt habt, ja, der ist auferstanden?
Wir Jünger wären doch gar nicht ans Grab herangekommen. Nämlich die Römer, das musst du mal wissen, das war eine gut disziplinierte Soldatentruppe. Die hatten eine 24-Stunden-Wache eingesetzt. Die bestand immer aus 4 bis 16 Soldaten. Die haben die ganze Zeit das Grab bewacht. Die ganze Zeit. Wenn solch eine Wachtruppe, die Römer, ja, ihre Pflicht mal vernachlässigt haben, ich sag's euch, das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen, aber ich sag's euch trotzdem, weil du willst es ja wissen. Die sind eingeschlafen zum Beispiel oder sind weggelaufen, um irgendwas zu trinken holen. Dann kann es sein, wegen Pflichtvernachlässigung wurden sie kopfüber gekreuzigt oder nackt verbrannt. Und da soll mir einer sagen, dass die Wachleute das nicht ernst genommen haben, vor dem Grab zu stehen und das zu bewachen. Mhm. Deswegen haben die sehr streng auf ihre Disziplin geachtet. Ich meine, wir Jünger waren schon stark. Aber jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Nach 2000. Aber um den vielleicht zwei Tonnen schweren Stein einfach so zur Seite zu schieben, da hat es viel, viel mehr gebraucht. Und sonst wären wir niemals der ganzen Wachtruppe vorbeigekommen. Mhm. Jesus aus dem Grab zu stehlen, nein.
Okay. Ja, was mir auch zu denken gibt, viele von euch Nachfolgern Jesu, die sind schlussendlich als Märtyrer gestorben. Das heißt, viele von euch hatten die Wahl, entweder sagen wir dem Glauben ab oder wir sterben. Und ganz viele von euch sind gestorben. Ich habe hier eine Todesliste mal mitgenommen. Kannst du das erste Bild einschalten, Michael? Der Jünger Andreas, er wurde gekreuzigt. Bartholomäus, gehäutet. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, enthauptet. Jakob, der Bruder Jesu, vom Tempeldach gestoßen. Jakob, der Sohn des Alphaeus, gekreuzigt. Judas Thaddäus, erstochen oder erschlagen. Matthias, gesteinigt und enthauptet. Paulus, enthauptet. Petrus, kopfüber gekreuzigt. Philippus, gekreuzigt. Simon, der Zelot, gekreuzigt oder zersägt. Stephanus, gesteinigt. Thomas, der Zwilling, von Speeren durchstoßen. Es kann gar nicht sein, dass die gesagt haben, wir sterben lieber, und wenn es sein muss, wir lassen uns sogar foltern, wenn die das erfunden hätten. Also für eine selbst erfundene Geschichte glaube ich nicht, dass jemand in den Tod gehen würde.
Das stimmt. So dumm wäre niemand. Aber es beginnt schon viel früher. Und zwar in den 4 Evangelien steht, dass es Frauen waren, die zum Grab gegangen waren am Ostermorgen und Jesus, den Auferstandenen, als erstes gesehen haben. Frauen hatten praktisch keine Rechte früher. Ne? Und die hatten auch keinen Status, nicht so wie heute. Sie galten nicht als Rechtsperson. Das heißt, die haben eigentlich vor Gericht gar nichts zu sagen gehabt. Da waren nur immer Männer als Zeugen geladen. Wenn wir Jünger die Auferstehung erfunden hätten, kommst du noch mit?
Ja, ich bin voll dabei. Ja.
Hätten wir sicher nicht Frauen genommen als Zeugen. Geschichte als wahr darzustellen, oder?
Mhm. Ganz logisch.
Also, Frauen als Zeugen. Mhm.
Ja, und wenn das erfunden gewesen wäre, hätte Paulus auch sehr viel riskiert. Paulus schrieb nämlich nur 25 Jahre nach der Auferstehung Folgendes in den Leuten in Korinth. Er schrieb, Jesus ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später seien ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das heißt, er wäre ein sehr großes Risiko eingegangen, mit so einer Liste aufzufahren, wo er sagt, die meisten leben noch. Wenn das nicht gestimmt hätte, hätten die Gegner sofort Stimme ergriffen und hätten da protestiert. Also das, glaube ich, spricht auch dafür, dass es gar nicht möglich war.
Und eins muss er auch wissen, wo Jesus rumgezogen ist und uns als Jünger ausgesucht hat, hat er sich nicht so Gschiednasen hergenommen, sondern der hat sich ganz einfache Leute hergenommen. Wie ich zum Beispiel als Tischler oder Bauern, Hütten, Fischer. Wir haben sogar Jesus verraten. Wir haben sogar gelogen, wo man uns gefragt hat, ihr gehört doch auch zu dem Jesus. Ja? Und dann sind wir wie Angsthasen, wo sie Jesus gepackt hat, weggerannt. Ja? Auf den auferstandenen Jesus sahen und erlebt hatten, hat uns brutal was verändert. Ja? Wir haben Jesus gesehen, wir haben wieder über Nacht Mut geschöpft und dann sind wir losgezogen, weil wir wussten, es ist nicht alles kaputt, es ist nicht alles einfach, Jesus ist gestorben, es ist vorbei. Und wir haben weiter erzählt allen Leuten, die wir getroffen haben, dass Jesus lebt. Was wir Jünger durch Gottes Kraft ins Rollen brachten, war so entscheidend, dass man sogar die Zeitrechnung in zwei Teile splittete. Erstens Zahlen, ja, erstens die Zeit vor Christus, zweitens die Zeit nach Christus. Unmöglich, dass solch eine Verwandlung durch eine Beeinflussung, durch uns Jünger zum Beispiel, oder einen Selbstbetrug hätte entstehen können. Kommt ihr alle noch mit oder ist es zu kompliziert? Ich muss das so machen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Um das zu glauben, bräuchte man noch viel mehr Glauben als den Glauben an die Auferstehung von Jesus.
Ja, das stimmt. Also, wenn wir es zusammenfassen, wir können mit ganz entschlossener Sicherheit sagen, auch die Jünger Jesus können es nicht gewesen sein. Und auch dich als Stellvertreter für alle Nachfolger Jesu können wir einfach ohne Verdacht entlassen. Vielen Dank, dass du da warst. Hab mich gefreut. Vielen Dank. Alles gut. Michael Green, ein britischer Forscher, der sagt, die Erscheinungen Jesu sind besser belegt als alles andere in der Antike. Und George MacDonald hat ein Buch geschrieben. Er hatte das Ziel, das Christentum einfach fertig zu machen. Er hat sich überlegt, wenn es mir gelingt, zu beweisen, dass die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden habe, dann habe ich das Christentum zum Erliegen gebracht. Weil wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles futsch, dann ist alles sinnlos im Christentum. Und dann ist er hingegangen, hat hunderte von Stunden recherchiert und während dem Recherchieren hat er immer mehr gemerkt, hey, das sind Tatsachen. Jesus ist auferstanden. Und er kam zum Glauben an den lebendigen Gott und hat dieses Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung. Er wollte das Umgekehrte schreiben, aber die nackten Fakten haben ihn bewogen, das zu schreiben. Wer das lesen möchte, muss es nicht kaufen, kann es von der Homepage runterladen. Eva hat es aufgegeben. Er kann einfach bei uns auf die Homepage und das ist in PDF runterzuladen und zum Lesen. Oder im Skript habt ihr auch noch einige Argumente, Überlegungen, weshalb es nicht sein kann, dass das einfach irgendwie ein Gerücht ist. Und wer da zweifelt, beschäftigt euch, das lohnt sich wirklich, sich da Gedanken zu machen. Früher dachte ich, ja, Jesus ist auferstanden. Und? Gibt es noch irgendetwas Interessantes? Irgendwie die Auferstehung, das hatte nichts zu tun mit meinem Leben. Das änderte nichts. Aber unter der Essen sehe ich das ganz anders. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, um uns zu retten. Da haben wir vor allem am Karfreitag dran gedacht. Mich hat es total gefreut, wie viele ihren Namen da hingepickt haben. Und es war für mich total eindrücklich, da meinen Namen am Kreuz zu sehen. Also Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Und etwas salopp gesagt, können wir sagen, Jesus ist dann auferstanden, damit wir gerettet bleiben. Also er ist jetzt zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist im Himmel und er schaut jetzt zu uns. Ich möchte das mit zwei Stellen anschauen. Michael, kannst du die Folie, Römer 10 wäre das. Das funktioniert nicht genau. Ich kann die Stelle auch lesen. Da heißt es, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist eben das, was an Karfreitag geschah. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Das heißt, jetzt gibt es da noch eine Rettung. Und der Vers sagt aber nicht genau, was er jetzt darunter versteht. Und da hilft uns der nächste Vers, kannst die nächste Folie, Hebräer Kapitel 7. Da wird dies noch etwas genauer beschrieben. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, also Jesus, der auferstanden ist, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Das heißt, jetzt bin ich hier. Jesus ist gestorben für die Schuld. Ich bin frei, wenn ich das annehme. Ich bin gerettet. Und Jesus ist jetzt im Himmel und er wird nicht aufhören, sich für mich einzusetzen. Das Erste, was er gemacht hat, das ist, wisst ihr, was das war? Als er im Himmel war, eines vom Ersten war, er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Oder Jesus, als er da rumlief, da war er nur immer für die erreichbar, die gerade da waren. Aber er ist in den Himmel gefahren und sagt, das ist viel besser für euch, weil dann gebe ich euch den Heiligen Geist, der ist überall, rund um die Erde. Und so hat er uns den Heiligen Geist geschickt, der hilft uns zum Beten. Oder er gibt Gewissheit, wenn wir errettet sind, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir ewiges Leben haben und so weiter. Etwas anderes, was Jesus zum Beispiel macht beim Vater, er vertritt uns, wenn wir angegriffen werden. Wer das schon erlebt hat, wenn der wenn der Satan angreift, das kann schon sehr heftig werden. Aber das spielt keine Rolle, weil Jesus Christus ist bei Gott, dem Vater, und verteidigt uns. Ich habe all die Stellen im Skript, wer das dann nachlesen möchte. Eine andere Aufgabe, die Jesus jetzt macht, ist, dass er sich einsetzt beim Vater, wenn ich versage. Gestern kamen mir zwei Dinge in den Sinn, wo ich dachte, ich habe so Blödsinn gemacht. Also die meisten Dinge merke ich ja gar nicht, wo ich versage. Aber gestern hatte ich so zwei Dinge. Und dann kam mir der Vers in den Sinn, wow, Jesus hat sich schon eingesetzt für mich beim Vater. Das ist so befreiend. Oder eine andere Aufgabe, die Jesus hat im Himmel, beim Vater, ist, dass er für uns betet. Also ich finde das genial. Der Gedanke, Jesus hat heute Morgen schon für mich gebetet. Also das ist doch phänomenal. Also wer noch nie gedankt hat, Jesus, dass er für ihn gebetet hat, dann ich glaube, Jesus freut sich. Danke ihm dafür. Ich glaube, er freut sich darüber. Eine andere Aufgabe ist, dass er eine Wohnung für uns bereitet. Also für alle, die irgendwie schwierige Wohnverhältnisse haben, es wird sich ändern, wenn wir dann bei ihm sind. Jesus ist bereits dabei. Also gibt es ganz viel, im Skript habe ich auch noch mehrere Dinge, die Jesus macht, um sich für uns einzusetzen, die Jesus im Himmel macht. Aber es gibt genauso Sachen, die er auf Erden macht, in uns. Das eine zum Beispiel, dass er uns hilft, wenn wir in Versuchung sind. Wenn ich in Versuchung komme, ich habe keine Chance. Denk nicht, ja, Daniel, der ist Pastor, der kann das. Nein. Aber es spielt keine Rolle, weil Jesus ist in mir und er hilft in Versuchung. Oder ein nächstes, er gibt unheimliche Kraft, eine gewaltige Kraft, und darauf möchte ich heute das eingehen. Da heißt es zum Beispiel, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er uns den Glauben, mit der er in uns an, oder an uns den Glauben wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tode auferweckte und ihn der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Also die genau gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferwecken konnte, die ist jetzt in mir, durch Christus. Und Paulus folgert, ja, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte immer mehr davon erkennen. Früher stellte ich mir das Christsein so vor. Hier ist mein Ist-Zustand. Und dann sagen wir hier, das soll, wie ich sein sollte. Und jetzt stellte ich mir vor, okay, jetzt im Christsein geht es jetzt darum, ich werde immer mehr das, was ich sollte, und ich streng mich an und mache das, und dann schaffe ich wieder etwas und dann wieder etwas und so komme ich dann immer mehr zu dem einigermaßen, und dann liebt mich Gott dann umso mehr. Aber das ist falsch. Jesus Christus liebt uns auf der ganzen Bandbreite, wo wir sind. Und er ist es, der in uns die Kraft wirkt, um hier zu leben, um immer mehr das zu werden, was wir sollen, oder immer mehr Christus ähnlicher zu werden. Diese Kraft ist genial. Das ist nicht, dass wir von einem Höheflug zum anderen gehen. Manchmal braucht es genau die Schwierigkeiten, damit die Kraft offenbar wird. Und oft erlebe ich so die Kraft so In einfach ganz alltäglichen Dingen. Oft sind es ganz kleine Dinge. Oder gestern, da hatte ich eine Beratung und wir hatten das Problem definiert. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ja, was machen wir? Wo ist jetzt die Lösung? Und dann habe ich gesagt, ja, sollen wir einfach beten und dann machen wir eine Hörzeit, wo wir einfach hören, was Gott jetzt da hineinspricht. Und die Person war einverstanden, habe ich gebetet und dann einfach still gewesen und gewartet. Einfach auf Gott gehört. Und das sind natürlich immer spannende Momente. Wird er jetzt reden oder nicht? Oder was wird jetzt geschehen? Und dann kam mir ein Gedanke und dann dachte ich, nein, das kann nicht sein. Nein, das ist völlig, nein, das nicht. Und nach der Zeit erzählte zuerst die andere Person, was Gott ihr gesagt hat. Und das war genau das, was ich dachte, nee, das ist eh nicht. Genau derselbe Gedanke, den ich hatte. Und so sind es einfach so Dinge, wo wir im Alter Gottes Kraft erleben, Gottes Führung. Manchmal ist es ein Gedanke. Manchmal ist es ein Eindruck. Manchmal ein Gespräch. Donnerstag las ich in der Bibel. Ein Vers, genau für mich. Freitag ganz ähnlich. Es war einer stach einfach aus allen raus und es traf genau meine Situation. Gestern ganz ähnlich. Und da merke ich, die Hauptkraftquelle ist die Bibel, wenn der Heilige Geist die Bibel öffnet. Also wenn du nicht täglich in der Bibel bist, ich kann dir das nur empfehlen, es ist so genial. Auch wenn es nur eine Minute ist, beginn jeden Tag in der Bibel zu lesen und bete vorher, dass der Heilige Geist dir das öffnet. Oft erleben wir Gottes Kraft auch im Gebet. Also sie wird dann sichtbar, wenn wir für konkrete Dinge beten. Und zwar, wenn wir um Dinge beten, die unmöglich sind, aber wo wir den Eindruck haben, das möchte Gott. Ich habe einige Projekte zurzeit, wo ich einfach für menschlich gesehenes Unmögliches bete. Und ein Projekt habe ich gerade hinter mir, im März, wo ich ziemlich mutig war und betete und Gott hat weit darüber erhört und hat noch mehr geschenkt. Etwas steht im Mai aus und das andere Anfang Juli, wo ich sehen werde, ja, wird Gott das erhören oder nicht? Aber der Gedanke ist, wenn ich nur das tue, was ich aus eigener Kraft kann, ja, dann lebe ich nicht aus der Auferstehungskraft. Oder anders gesagt, wenn ich nur das tue, was einer auch kann, der Christus nicht hat, ja, dann ist da nichts von Auferstehungskraft. Dann mache ich einfach, was ich kann. Und Gottes Auferstehungskraft, Gottes Kraft beginnt erst beim Unmöglichen, sage ich jetzt. Aber das macht es so spannend. Und ich möchte dich nur ermutigen, beginn groß zu beten für Dinge, die nicht menschlich gesehen nicht möglich sind, aber wo du das Gefühl hast, das möchte Gott. Vor 3 Wochen habe ich euch ermutigt, zum Beispiel zu beten, dass ihr zum Gebetstreffen von uns als Gemeinde kommen könnt. Die einen müssen arbeiten, die anderen sind dann immer total müde, die anderen haben genau dann Kopfschmerzen und so weiter. Aber macht es doch zu einer Herausforderung, dass ihr sagt, hey, Jesus, ich möchte jetzt für das Unmögliche beten, dass ich auch dabei sein kann. Nicht, weil ich dann ein besser Christ bin, nein, sondern weil ich im Zentrum der Gemeinde dabei sein will, weil ich mitarbeiten möchte, weil die Gebetszeit der Motor ist für die Gemeinde, die Veränderung an sich, und da will ich dabei sein. Aber vielleicht habt ihr auch andere Dinge, wo ihr sagt, hey, ich möchte für Unmögliches beten, weil die Kraft wird dann mächtig, wenn unsere Kraft aufhört. Es ist etwas von dem, was mich so begeistert am Christsein. Und es begeistert mich auch, einfach Pastor sein zu dürfen von einer Gemeinde, wo so viele Menschen sind, wo Christus mit seiner Kraft drin wohnt. Das ist einfach fantastisch. Oder schaut mal in unsere Homepage. Da gibt es eine Seite, echt erlebt. Da sehen wir unseren Rabbi Markus wieder, mit seiner Frau Rosi, ein Interview, was sie erlebt haben mit Gott. Oder sonst, was Menschen erlebt haben. Die haben einfach Unmögliches erlebt. Und das ist nur ein kleiner Teil. Es gäbe viel mehr Leute, die einfach da berichten können. Und das Geniale ist, die Leute sind ja da, die kann man fragen. Das ist nicht irgendwo gehört in Amerika. Und das begeistert mich. Gottes Kraft ist real. Man kann sie erleben. Und die Frage heute ist einfach, bist du gerettet? Hast du das, was Jesus getan hat am Kreuz, für dich in Anspruch genommen? Bist du sicher, dass Jesus deine Schuld vergeben hat? Steht dein Name hier am Kreuz? Wenn ja, haben wir so Grund, jeden Tag können wir einfach danken dafür. Es ist das Größte, was wir erleben dürfen. Wenn du nicht sicher bist oder weißt, du bist nicht gerettet, wenn du heute stirbst, bist du wahrscheinlich nicht bei Gott, dann lass nicht los. Such ein Gespräch oder wie du auch das möchtest, aber lass nicht los, bis du sicher bist, jetzt bin ich gerettet. Eine Großhilfe ist, wenn du jemanden fragst, wo du merkst, die Person, die hat diese Auferstehungskraft, ist gerettet. Dann kannst du fragen, ja, wie ist das bei dir geschehen? Was hast du da gemacht? Wie kann ich dazu kommen? Und die zweite Frage ist, erlebst du diese Auferstehungskraft? Ganz konkret, ganz real. Lebst du nur im Möglichen, was einer, der Jesus Christus nicht kennt, genauso kann? Oder erlebst du Gottes Auferstehungskraft? Eine ganz große Hilfe, aus dieser Auferstehungskraft zu leben, hat Gott gegeben, indem er die Taufe anordnete. Das ist auch der Grund, weshalb Doris und ich so einen Taufkurs anbieten. Und der Hauptfokus in diesem Taufkurs ist genau, wie können wir aus dieser Auferstehungskraft leben? Das ist was die Taufe, das Ziel der Taufe. Und auch wenn du jetzt Christus nicht kennst oder nicht so da dabei bist, du kannst gerne kommen, dir das anschauen. Wie hat sich Gott das gedacht? Wie können wir diese Kraft erfahren? Und der Kurs verpflichtet dann nicht, dass du dich taufen lässt. Und selbstverständlich sind alle anderen eingeladen, die einfach noch nicht getauft sind. Im Flyer habt ihr die Themen, die wir sonst noch behandeln werden. Wir werden einfach von uns erzählen, wie wir diese Kraft erleben, wie man diese erleben kann. Und wir werden vor allem Bibel studieren, wir werden austauschen zusammen. Also da ist eine Möglichkeit. Eine andere, dass wir einfach viel in der Bibel studieren, eben diese Stellen, was dann die Aufgabe von Jesus sind im Himmel und hier in uns, dass wir uns damit beschäftigen, weil wenn wir es nicht kennen, nützt es uns nichts. Also, dass ihr da einfach diese Stellen immer wieder lesen. Ihr habt einige hier für jeden Tag, einen Vers im Skript habt ihr, weitere einfach ausführlicher noch. Was sind die Aufgaben von Jesus im Himmel für uns und was sind in uns für Aufgaben, was macht er? Wenn wir uns da beschäftigen, können wir immer tiefer da reinkommen und aus dieser Kraft heraus leben. Und auch da, wenn du trotzdem nicht irgendwie das Gefühl hast, das ist Realität, irgendwie erlebe ich das nicht, auch da kann einfach ein Gespräch sehr hilfreich sein. Aber such dir jemand aus zum Reden, wo du weißt, wo du spürst, die Person hat diese Kraft. Und frag, wie machst du das? Wie ist das bei dir? Die Auferstehung Jesu Christi ist unser Lottosessel. Noch viel mehr. Es ist so ein Geschenk, durch diese Realität leben zu können. Und wer das erlebt, gehört zu den glücklichsten Menschen dieser Erde.